Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blind Verstehen. Hier ist Iris und ich bin heute nicht alleine hier und tatsächlich auch bin ich nicht virtuell unterwegs, sondern real life oder wie sagt man so schön. Mir gegenüber sitzt Frau Dr. Sandra Jansen von der ProRetina und noch mit im Raum ist die Heike Färber. Die meint, sie muss jetzt hier gerade ein Video machen, also schaut mal bei Insta rein, da könnt ihr uns dann vielleicht auch finden, wenn der Podcast erscheint. Und Sandra, warum sitzen wir heute hier zusammen?
Ja, hallo erstmal. Wir sind tatsächlich wieder in Präsenz unterwegs und diesmal in Dresden. Wir haben den Makula-Thementag heute erlebt. Von morgens an Vorträge, medizinische Vorträge, Workshops. Das haben wir alles heute ja schon hinter uns gebracht.
Perfekt, Makula-Thementag. Heike, vor ein paar Jahren fing das an und da hatte das ganze Kind noch einen anderen Namen, nämlich die Makula-Fachtagung. Und du hast sie damals mit ins Leben gerufen. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, dass es mal eine spezielle Tagung geben muss, die sich nur mit der Makula beschäftigt?
Ja, hallo erstmal. Also vor einigen Jahren habe ich mir im Arbeitskreis überlegt, dass doch immer ganz, ganz viel für alle Krankheitsbilder gemacht wird. Aber was ist eigentlich mit denen, die selten sind, also unsere seltenen Makuladystrophien, Morbus Best, Morbus Stargardt und dann gibt es auch noch so Krankheitsbilder wie CCS, RCS oder MacTel und da gibt es einfach gar keine Anlaufstelle und da habe ich gesagt, Mensch, das wäre doch toll, diese Patientengruppe mal zusammenzubringen und speziell für die hereditären, also für die erblich bedingten Makuladystrophien was zu machen und da ist damals die Makula-Fachtagung entstanden, die damals in Münster, dann in Göttingen, vor einigen Jahren in Freiburg und jetzt ist es der Makula-Thementag, den haben wir umbenannt. Dieses Mal das erste Mal im Osten dieses Landes in Dresden und ja, war super schön heute.
Perfekt. Sandra, vielleicht geben wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal einen Überblick, wie groß diese Veranstaltung war, denn wir waren ja nicht nur real life, sondern auch virtuell unterwegs.
Ja, also wir waren 120 Teilnehmer plus Referenten in Präsenz in Dresden und rund 250 Online-Teilnehmer, die uns von zu Hause aus zugehört haben.
Wahnsinn, welche Reichweite das Ding hatte, oder? Schon krass, also echt, ich bin total geflasht und ich war ja selber bei der Veranstaltung dabei. Es hat total gut getan, auch wirklich mal wieder Leute in Präsenz zu treffen. Aber wir hatten natürlich auch viele, viele interessante Referenten und auch viele interessante Themen. Sandra, erzählst du uns noch was zum Programm?
Ja, gestartet sind wir mit Herrn Professor Focke-Ziemsen, der einen allgemeinen Überblick gegeben hat, was ist überhaupt eine Makuladystrophie, aber er hat auch die AMDler, die altersabhängige Makuladegeneration mitgenommen, er hat das ganz einfach patientenverständlich erklärt. Dann ging es über zu Professor Ader, macht ja Stammzellforschung hier in Dresden, es war also ein Heimspiel für ihn. Also er macht die Stammzelltherapie und hat da Einblicke in seine Forschungsergebnisse gegeben. Dann ging es in die einzelnen diagnosespezifischen Themenvorträge. Das heißt, wir hatten zu Morbus Stargardt, Morbus Best, AMD, Lohn, RCS und MacTel eigene medizinische Vorträge und auch einen Austausch mit den Betroffenen. Und dann zu guter Schluss hatten wir noch Workshops einmal mit einem Reha-Lehrer zum Mobilitätstraining. Dann hatten wir einmal fortschreitend seheingeschränkt und Familie, Schule und Ausbildung.
Total spannende Themen. Was war denn für dich heute das Highlight, Sandra?
Also das absolute Highlight und das habe ich tatsächlich in den letzten 3 Jahren total vermisst, auch wenn es hier heute echt turbulent und stressig war und der Austausch mit den Betroffenen. Ich sitze seit 2,5 Jahren an meinem Schreibtisch und sehe kaum noch Ratsuchende und Betroffene. Und wenn man hier ist und den Ratsuchenden, die sagen, danke, dass sie da sind, dann weiß ich, warum ich bei ProRetina arbeite.
Oh, Leute, die Sandra sitzt gerade hier vor mir und ich glaube, die verdrückt gleich echt ein Tränchen. Und ich finde, sie hat es aber genau auf den Kopf getroffen, denn dieses Gefühl hatte ich nämlich auch. Also ich merke an mir auch, dass ich ganz, ganz viel für mich wieder mitnehmen konnte, ganz viel positive Energien und dass ich auch gemerkt habe, Mensch, es ist so schön, sich mit Ratsuchenden zu unterhalten und wirklich einfach diese Gespräche untereinander und zu merken, was machen diese Gespräche mit den Leuten. Ich habe vorhin, das werdet ihr auch hier im Podcast noch zu hören bekommen, mit einer kleinen Familie gesprochen und die sind so gestärkt hier rausgegangen, dass ich jetzt, ich erzähle es euch und ich kriege tatsächlich Gänsehaut. Und vielleicht wird uns diese Familie auch noch mal ein bisschen länger im Podcast begleiten. Ich habe da so eine kleine Idee. Und das sind einfach so Dinge, das entsteht nicht vorm Computer, sowas entsteht tatsächlich, wenn man sich gegenüber sitzt. Aber Heike, jetzt habe ich viel geredet, was war denn dein Highlight?
Ich kann mich der Sandra nur anschließen, einfach der Dank der Menschen, die da waren, einfach die nach den Vorträgen nach Hause gegangen sind, danke, dass ich da sein durfte. Und das hat mich fast umgehauen, muss ich sagen, ganz toll. Und auch ich merke, wie ich einen Gänsehautschub nach dem anderen bekomme. Total schön, total. Diese Dankbarkeit, dieser Austausch und einfach toll. Einfach in Präsenz da zu sein und ja, sich mal in realem Leben zu sehen.
Sehr schön. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz schönes Schlusswort. Und wir lassen euch jetzt im Anschluss nochmal an dieser Veranstaltung teilhaben. Ihr kriegt ein paar Schnipsel zu hören und vielleicht kriegt ihr Lust, dann beim nächsten Mal ja selber dabei zu sein. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr hier in 14 Tagen wieder einschaltet, wenn es hier wieder heißt Blind verstehen. Tschüss, ihr zwei. Und wir gehen jetzt nämlich was? Wir lassen es uns jetzt einfach gut gehen. Hallo Martina, sag mal, warum hast du dich denn für den Makula-Thementag angemeldet?
Ja, also ich bin Betroffene. Ich leide an Verdacht auf MGTL. Und merke einfach in den letzten 12 Monaten, dass meine Sehkraft sehr zurückgeht. Also der Visus wird immer schlechter. Und das macht mir einfach Angst. Und ich hatte das Bedürfnis, hierher zu kommen und unter Gleichgesinnten zu sein. Vielleicht Ideen kriegen, mich austauschen, Leute kennenlernen. Nicht immer so wie zu Hause als Außenstehende dazustehen. Und deswegen habe ich mich entschlossen, trotz 4 Stunden Zugfahrt aus Braunschweig herzukommen.
Und als du das Programm gelesen hast, welcher Programmpunkt hat dich am meisten interessiert?
Natürlich MGTL. Es gab ja einen Programmpunkt, da ging es nur um MGTL. Wir waren allerdings eine sehr kleine Gruppe, ich glaube 4. Und der ProRetina-Begleiter. Und dann hatte ich mich angemeldet zum Workshop Mobilisation Blindenstock Hollywood. Es war so ein bisschen lustig umschrieben und das hat mir total gut gefallen. Ich habe so eine Angst, mich zu kennzeichnen oder habe so eine Angst, einen Langstock später mal zu nehmen. Und dieser Workshop, der hat mich echt umgehauen und der hat mir so viel Ängste genommen, dass ich total gepusht bin. Und denke, ja, man darf nicht immer alles ablehnen, man muss lernen, damit umzugehen und eben auch Hilfsmittel annehmen.
Super, danke für dein Statement und eine gute Heimreise.
Sehr gerne.
So, jetzt habe ich mir eine kleine Familie geschnappt, die auch zum Makula-Thementag angereist ist. Lurvis, warum habt ihr euch denn entschieden, zum Makula-Thementag zu kommen?
Also unser Sohn ist ja Mitglied bei der ProRetina und er hat dann die Info bekommen, eine Mail bekommen und er kam auf mich zu. Haben wir gesagt, Mama, schaut sich das an, das hört sich so interessant an. Und wir haben es nicht weiter überlegt. Also mein Mann hätte jetzt zum Beispiel was anderes vor am Wochenende. Er hat das abgesagt und ich hoffe, der bereut es nicht. Und ja, und wir wollten uns halt informieren und vor allem mit anderen Betroffenen oder Angehörigen in Kontakt kommen. Und ja, also das war unser Ziel und das haben wir auf jeden Fall erfüllt heute.
Ja, super. Carlos, jetzt hat deine Mutter gerade gesagt, du hast das Programm bekommen und du hast gleich gesagt, so Mensch, da möchte ich gerne hin. Was hat dich denn besonders angesprochen an dem Programm?
Also ich habe mich über den ganzen Tag einfach nicht alleine gefühlt, weil die Leute, die hier sind, die haben auch etwas in der Art so wie ich, und deswegen fand ich es einfach schön, mich mit den Leuten auszutauschen, weil was ich halt gesagt habe, was bei mir im Alltag passiert, passiert bei denen genauso, und war einfach schön, mich auszutauschen und einfach einen Einblick zu bekommen, wie es bei denen so im Alltag aussieht.
Und konntest du dann auch was Wissenswertes mitnehmen für die Schule oder so?
Ja, also wir haben ein paar Lifehacks bekommen und ein paar Tipps, die ich mir auf jeden Fall anschauen werde, und ich glaube, die könnten mir echt helfen im Alltag in der Schule, ja.
Was denn zum Beispiel?
Eine Tafelbildkamera zum Beispiel im Unterricht, die mir helfen könnte beim Ablesen zum Beispiel. Und ja, genau, ich arbeite zum Beispiel an der Schule auch mit dem iPad, das ist mein wichtigstes Werkzeug, und aber ich komme sehr gut zurecht mit allem.
Super, hast du denn da auch noch mal ein paar Tipps bekommen, was du mit dem iPad noch alles so machen kannst?
Ich habe eine App empfohlen bekommen, die heißt Supervision und ist so eine Art Lupe. Und ja, wir haben nur Gutes gehört von der App, und deswegen werden wir uns die auf jeden Fall gleich runterladen und mal schauen, wie sie so ist.
Dann würdest du also sagen, der Tag heute hat sich komplett gelohnt für dich.
Ja, also auf jeden Fall. Ich habe auch neue Leute kennengelernt und auch mit dem mich einfach ausgetauscht. Und es war echt sehr schön, fand ich.
Sehr schön. Und jetzt fragen wir deinen Vater nochmal. Jetzt haben wir vorhin nämlich schon gehört, der hat extra einen Termin abgesagt. Carlos, hat es sich denn für dich gelohnt, den Termin abzusagen?
Yes, absolut. Wir wollten, seit wir die Diagnose bekommen haben, haben wir versucht, wirklich, wir haben uns konzentriert auf Carlos, dass er im Prinzip das Leben normal weiterführen kann. Aber irgendwann sind wir auf den Punkt gekommen, wir müssen nicht alles allein finden und einfach das Rad neu erfinden. Und deswegen haben wir das Thema ProRetina angeschaut. Und heute war unsere erste Erfahrung, und das ist auch sehr schön gewesen, und auf jeden Fall hat es sich gelohnt. Wir haben wirklich tolle Menschen, sehr berührende Geschichte. Wir haben gesehen, dass die anderen Eltern auch, es gab viele Eltern. Und die teilen auch unsere Sorgen, die Erfahrung, die Gefühle sind die gleiche, und ja, das nehmen wir bestimmt mit. Ja.
Also würdest du sagen, jeder, der überlegt, zum ersten Mal zu kommen, kann sich ganz beruhigt auf den Weg machen, mit einem guten Gefühl herkommen?
Absolut.
Und ihr drei, kommt ihr denn noch mal wieder zu einer ProRetina-Veranstaltung?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Sehr schön. Dann Dankeschön, dass ihr meine Gäste wart.
Ich lege das mal hier in die Mitte. Genau. Also, wir werden noch auf Ihre Fragen zurückkommen. Lassen Sie mich erstmal die Runde vorstellen. Also, wir hatten gerade zwei sehr spannende Vorträge, und wir haben noch hier in unserer Runde Oliver Simon, Rehabilitationslehrer für Orientierung und Mobilität, und zwei Betroffene. Wir haben einmal Markus und Daniela, ich darf du sagen, weil wir uns im Vorfeld schon kennen. Und genau, Markus hat Morbus Stargardt und Daniela Morbus Best, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich würde trotzdem mal mit euch gerne anfangen. Wir haben gerade schon ganz viel über Forschung und aber auch über diese einzelnen Indikationen gesprochen. Wie hat das bei dir quasi angefangen? Wie kann man sich das vorstellen? Ich habe noch in Erinnerung, es war ein sehr schleichender Prozess.
Ja, genau. Das war es bei uns. Und bei uns ist es halt auch so, dass in der Familie schon immer bekannt war, da ist was an der Netzhaut, da gibt es Erkrankungen. Das hat aber keinen besonders stark beeinträchtigt, und deshalb war das auch nicht so im Fokus des Ganzen einfach. Und ich war dann so die Erste, die dann irgendwann nach dem zweiten Kind halt merkte, oh, die Sehkraft nimmt jetzt rapide ab. Also vorher in der Schule habe ich schon immer links und rechts bei meinen Sitznachbarn geguckt, wenn ich das an der Tafel nicht erkennen konnte und so. Aber es ging alles bis dahin, ne? Und dann ging das so merklich bergab, und ich habe gedacht, jetzt möchte ich einfach mehr verstehen. Was steckt dahinter? Ich höre immer, irgendwas mit dem Stoffwechsel stimmt nicht. Ich muss das doch irgendwie beeinflussen können, ne? Warum funktioniert das nicht? Und dann habe ich so diese ganzen Untersuchungen bis hin zur Genetik angestoßen und mich da so ein bisschen mehr informiert.
Das heißt, mit wie vielen Jahren gab es denn die Diagnose?
Naja, also für meinen alten Augenarzt war schon im frühen Vorschulalter klar, dass das die vitelliforme Makuladystrophie ist. Also das wusste der, das war mir aber lange Zeit nicht so bewusst. Und diese genetische Untersuchung, die hat tatsächlich erst Mitte der 30er dann stattgefunden.
Markus, die gleiche Frage würde ich auch gerne an dich
richten. Ja, in meinem Fall war es auch so, im jugendlichen Alter hat es, also früher war gar kein dran denken, auch in der Familie nicht, gab es keine Probleme mit den Augen. Und erstmals aufgefallen ist mir das so mit circa 16 im Unterricht, technisch zeichnen und so weiter, wo es sehr um Details ging und auch eben an der Tafel, wie die Daniele auch gesagt hat. Und dann ganz offensichtlich eigentlich bei der Führerscheinprüfung, also beim Sehtest für den Führerschein, dass das nicht geklappt hat, im ersten Anlauf zumindest. Und dann kam eigentlich eine lange Zeit der Suche nach, an was könnte das liegen. Also ich habe wirklich eine lange Tour durch die ganzen Arztpraxen gemacht und Kliniken gemacht, bis ich eigentlich mit Anfang, ja vielleicht so mit 22, 23 erstmal so eine Diagnose hatte, wo Stargardt drauf stand, wo man auch im ersten Moment nichts anfangen konnte. Und man hat auch dann gesucht, also nicht das wirklich wahrhaben wollen, dass das so sein könnte, dass man nichts machen kann. Also man hat natürlich jeden Arzt, der einem empfohlen wurde, aufgesucht, bis hin zu Wunderheilern und Hexen und weiß der Himmel was alles. Mhm. Also jeden Strohhalm irgendwie versucht zu ergreifen. Trotzdem war es fortschreitend, eigentlich so zwischen 20 und 30 relativ stetig und auch steil bergab. Zum Glück mit 30 hat sich es dann etwas stabilisiert und ist seitdem nur noch langsam fortgeschritten. Und ja, also für mich war es wichtig, dann in den Jahren zwischen 20 und 30 irgendwann zu lernen, wirklich damit zu leben und nicht verzweifelt irgendeiner Therapie hinterher zu hetzen oder verzweifelt zu versuchen, es muss irgendwas geben und also so negativ zu denken, sondern eher zu sagen, es ist so, wie es ist. Man muss es annehmen und eher zu entdecken, was alles möglich ist. Und im zunehmenden Maße sind die Hilfsmittel dazugekommen, die immer besser geworden sind.
Ja.
Und insofern würde ich heute gar nicht mehr sogar sagen, dass ich jetzt darunter leide, sondern man lebt damit. Mhm. Aber ich komme wirklich gut klar.
Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und das wollten wir auch heute generell rausarbeiten, ne? Also ein selbstbestimmtes Leben. Und was mir so in Erinnerung geblieben ist, als ich mit euch vorher sprechen konnte, Markus, du hast gesagt, Humor hat mir mega geholfen. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, damit umzugehen. Das hast du, glaube ich, kurz auch gerade so gemeint. Und Daniel hat gesagt, ich führe ein gutes Leben. Also es ist sehr, sehr, ich komme sehr gut klar, was man euch ja gar nicht absprechen möchte. Aber ich finde es so toll, dass ihr das auch so betont. Lasst uns mal einen Einblick in euren Alltag geben. Du hast gerade schon über Hilfsmittel gesprochen. Auf welche Hilfsmittel könnt ihr gar nicht mehr verzichten? So, was sind denn so diese Lifehacks, also diese Tipps für den Alltag? Vielleicht kann der eine oder andere noch ein bisschen was lernen.
Ja, also das wichtigste Hilfsmittel ist einfach mein iPhone, mein Handy. Also ich habe immer wieder kleinere Hilfsmittel bekommen, ne, mit der Handlupe angefangen und dann immer weiter und habe mich auch immer gefreut, wenn ich eins bekommen habe. Dann ist es erst mal in den Schrank gewandert und ich habe es eine Weile nicht benutzt, bis ich mich damit anfreunden konnte. So. Und am Ende ist es jetzt so, dass mein iPhone ganz viele dieser Hilfsmittel ersetzt. Also alleine das Abfotografieren und Großzoomen von Dingen, die ich gerne lesen möchte, das ist so eigentlich das Hauptelement. Wenn ich unterwegs bin, der DB-Navigator, dann weiß ich, wo ist mein Zug, wo fährt er ab, was gibt es für Änderungen. Es gibt eine Lupenfunktion, also mit Apps, es gibt da so viel mittlerweile. Vorlesefunktionen, die ich draufschalten kann, wenn ich was nicht mehr lesen kann oder nicht möchte, weil es zu anstrengend wird einfach. Also die Bandbreite ist riesig groß und da möchte ich wirklich nicht drauf verzichten. Was ich aber auch gerade bei Reisen immer dabei habe, ist mein Langstock. Also ich habe ein Training absolviert vor ein paar Jahren und ich benutze ihn nicht immer, aber gerade wenn ich in großen Menschenmengen unterwegs bin, und das ist an Hauptbahnhöfen ja ganz oft der Fall, dann packe ich den sehr gerne aus, weil ich einfach diese Diskussion, wenn ich mal jemanden anrempel, weil ich ihn nicht gesehen habe, damit sehr gut umgehen kann. Dann springen eher alle aus dem Weg, wenn die den Stock sehen und machen mir Platz und entschuldigen sich, wenn sie mich übersehen haben.
Ja, manchmal ist ja auch gut für andere, ne? Genau, ja. Für die anderen.
Und das entspannt mich dann an der Stelle total.
Ja, hier gab es ganz viel Kopfnicken, ne, als das Wort iPhone gefallen ist, weil ich glaube, das vereinen, glaube ich, ganz viele Apps und Hilfen. Markus, ich glaube, das sieht bei dir ähnlich aus.
Ja, sieht ähnlich aus. Also das iPhone, muss ich echt sagen, es steht ganz, ganz oben an der Liste der Hilfsmittel, die mir nützlich sind, vor allem mit den Bedienhilfen, mit VoiceOver, also auch diesem Sprachfeedback-System, das halt wirklich möglich macht, ohne drauf zu schauen, das Handy zu bedienen komplett. In meinem Fall, nachdem ich noch einen Sehrest, einen guten habe, schalte ich oft hin und her. Also ich deaktiviere dieses VoiceOver und arbeite dann optisch damit, mache auch gerne Fotos und ziehe mir die dann groß, einfach um auf die Schnelle was zu sehen. Und wie die Daniela schon gesagt hat, die Apps sind dermaßen vielfältig und also man hat die Möglichkeit, wirklich innerhalb einer Sekunde einen Brief vorgelesen zu, also man macht ein Foto und es fängt schon an vorzulesen. Es gibt also da wunderbare Entwicklungen in die Richtung. Das Zweite, was ich eigentlich auch immer dabei habe, ist ein Monokular. Das muss man sich vorstellen wie eine ganz starke Lupe. Hat den Vorteil, man kann das in der Nähe und in der Ferne benutzen, braucht keine Batterie, ist rein optisch. Für mich zwar in der Vergrößerung nicht mehr ganz ausreichend, aber um auf die Schnelle mal eine Hausnummer oder eine Überschrift, was auch immer, eine Speisekarte zu lesen, habe ich das auch immer dabei als analoge Alternative.
Die Daniela hat gerade schon ein Zauberwort gesagt, und zwar Training. Wir haben ja auch einen Experten noch zu sitzen. Ich grüße Oliver auch. Ich darf du sagen, weil wir uns vorher schon abgestimmt haben. Ich habe dich vorgestellt mit einem ganz langen Titel, Rehabilitationslehrer für Mobilität und Orientierung. Oder Trainer, was bist du eigentlich, was machst du und welche Hauptbotschaft hast du auch an unser Publikum?
Ja, ich höre eigentlich auf alles, was man mir an den Kopf wirft oder hinterher ruft, wenn jemand sagt, ah, Herr Simon, der alte Mobber, dann muss man mal, muss man mal ins Gespräch gehen miteinander. Also ich bin Mobilitätslehrer. Das heißt, ich arbeite mit Menschen, ja, bei denen das Sehen einfach so weit runter ist, dass auf dem üblichen Wege nicht mehr davon ausgegangen werden kann, dass man sicher von A nach B kommt. Und habe jetzt hier auch schon so ein bisschen, wie nennt man das, so ein beim Unfall irgendwie so Schleudertrauma vom vielen Nicken, was jetzt hier die Herrschaften rechts von mir gesagt haben, bin ich also voll dabei, sowohl was das iPhone wie auch das Monokular angeht. Beides sind natürlich auch wichtige Hilfsmittel, deren Umgang man in einem Training oder einer Schulung erlernt. Es geht also nicht immer nur um diesen Stock, aber natürlich geht es um den auch. Und die Hauptbotschaft wäre eigentlich, hatte ich mir so überlegt am Anfang, wenn Sie möchten, dass Ihr Leben im Großen und Ganzen so bleibt, wie es ist, dann müssen Sie sich für Veränderungen öffnen. Wenn das ist ja immer anstrengend, Veränderung, aber ist letztlich so der einzige Weg, dass man sagt, ich möchte meine Ziele eigentlich behalten, die ich bisher hatte. Oder vielleicht auch, sind ja auch durchaus Jüngere oder ihr beide seid ja auch in einem Alter davon betroffen worden, wo ihr noch jung wart und seid ja jetzt auch noch jung. Wenn man die also erreichen möchte, die Ziele, sollte man da auch keine Abstriche machen. Aber man muss wahrscheinlich andere Wege finden als zu der Zeit, wo man vielleicht noch normalsichtig war. Und da kann ich nur den Mut zu wünschen, diese Auseinandersetzung anzugehen.
Und wie kannst du ganz konkret helfen? Wie sieht deine Arbeit aus?
Eigentlich bin ich Fahrlehrer für blinde und sehbehinderte Menschen. Also bei mir in so einer Schulung, das ist wie so ein Führerschein. Wir lernen den Umgang mit einem Fortbewegungsmittel und eben anderen Hilfsmitteln noch. Das ist dann eben der Langstock, später auch mal der Hund. Und dann geht es eben darum, zu erlernen, wie bediene ich das Ding? Und dann geht es um die Verkehrsregeln. Also wie komme ich über die Straße, wenn ich das Lichtsignal an der Ampel nicht mehr sehen kann, über den Zebrastreifen? Wie verhalte ich mich in Menschenmengen, an Bahnhöfen? Wo finde ich die Informationen? Wie werte ich sie aus? Wie mache ich das Ganze vielleicht auch bei Dämmerung und Dunkelheit? Das sind so die Themen. Also eine wahnsinnig praktische Arbeit, bei der wir natürlich immer auf die Erfahrung und das Wissen zurückgreifen, was bei den Schulungsteilnehmerinnen und Schulungsteilnehmern vorhanden ist. Also ich muss ja niemand erklären, wie man läuft oder wie auch der Straßenverkehr grundsätzlich läuft. Das wissen die Leute natürlich. Und es geht also darum, im Dialog gemeinsam und in aller Ruhe herauszufinden, wie können Sie es also in Zukunft ein bisschen anders machen, um also das gleiche Ziel zu erreichen. Und wenn ich das noch sagen darf, wer von Ihnen jetzt einen Fahrlehrer oder eine Fahrlehrerin in Ihrer Nähe sucht, wäre eine einfache Strategie, dass Sie ins Internet gehen auf www.rehalehrer.de. Und da sind also die Kolleginnen und Kollegen alle aufgeführt, sowohl für den Bereich Orientierung und Mobilität, aber auch für die lebenspraktischen Fähigkeiten.
Was würdet ihr jetzt Betroffenen raten, die vielleicht frisch eine Diagnose bekommen?
Also ich würde sagen, ganz, ganz wichtig ist, dass man den Austausch sucht zu anderen Betroffenen. Also das war für mich wirklich die größte Hilfe, als ich das endlich geschafft hatte. Ich bin dann zum ersten Mal auf so ein Seminar diagnosebezogen von der Pruritina gegangen. Und dieses Erlebnis, dann plötzlich mit 20 Leuten im Raum zu sitzen, die alle wissen, wovon man spricht, die alle die gleichen Schwierigkeiten haben. Also man hat sich sofort wohlgefühlt. Und dieses Gefühl, ich bin alleine, das man bei so einer seltenen Krankheit einfach entwickelt, das war dann plötzlich weg. Und das war also für mich wahnsinnig wichtig. Und der zweite Punkt ist, sich zu outen. Also ich habe das leider sehr, sehr lang versteckt und überspielt und mit allen Tricks und Schlichen versucht, das irgendwie zu verheimlichen. Furchtbar. Und man wird dann für unhöflich gehalten, weil man die Leute nicht mehr erkennt. Und es war eine ganz schlimme Zeit. Und als ich dann wirklich den Schritt getan habe, das öffentlich zu machen, mit den Leuten zu reden, man muss viel erklären, man wird viel gefragt. Das ist auch eine Krankheitsform, die wirklich schwer zu erklären ist, hat ja vorher der Arzt auch schon erklärt, dass es eben nicht mit so einem Bild getan ist. Das spiegelt überhaupt nicht die Realität wider. Aber dadurch hat man einfach eine Akzeptanz. Die Leute wissen das. Man kann sagen, komm, sprecht es mich an, wenn ihr mich seht. Ich sehe euch nicht, wenn ihr 3 Meter weg seid, sondern und es macht so viel leichter das Leben dann. Also das würde ich sagen, sind die 2 wichtigsten.
Da würde ich gerne einmal direkt nachfragen. Und zwar, hast du denn jemals erlebt, dass eine der Befürchtungen, die du vielleicht hattest, wenn du dich irgendwie, wie du es genannt hast, outest, an negativen Reaktionen, ist davon irgendetwas jemals wahr geworden?
Also, nee, überhaupt nicht. Ich hatte furchtbare Angst, tatsächlich. Also man hat sich irgendwie schuldig gefühlt. Ich weiß auch nicht, es war ein ganz blödes Gefühl, aber nichts davon ist natürlich eingetreten. Es war, natürlich gibt es mal auch Mitleid, was dann mit der Zeit auch mal schwierig wird. Dann gibt es einen Punkt mit der Zeit. Man ist ja noch doch sehr fähig und dass viele Leute das dann auch nicht mehr so wahrnehmen und immer erstaunt sind, was man alles noch so kann, weil man kann einfach wahnsinnig viel trotzdem immer noch. Und dann gibt es natürlich da mal wieder den Scherz von wegen, du bist ja der Simulant. Aber also es war nur mit positiven Effekten verbunden, sich zu outen.
Toll.
Ja, ich kann mich dem Markus da eigentlich nur anschließen. Ganz wichtig, wenn man frisch betroffen ist und die Nachricht gerade erhalten hat, ist, dass man sich wirklich Gleichgesinnte sucht, den Austausch sucht, dass man einfach erfährt, ich bin nicht alleine, meine Gefühle, meine Gedanken sind nicht vollkommen abwegig, ich werde jetzt hier nicht irgendwie verrückt oder so, sondern das ist wirklich einfach so. Und ich muss nicht diesen Weg vollkommen alleine gehen. Ich muss nicht wieder bei Null anfangen. Andere haben das schon gemacht und haben wertvolle Tipps und Erfahrungen für mich und davon kann ich unglaublich profitieren. Und das ist einfach unglaublich wichtig, dass man da in den Austausch kommt. Und vielleicht noch so zum Schluss, was ich immer ganz gerne auch sage, ist, also zum einen ist es viel mehr möglich, als man denkt. Da war ja auch bei einer Präsentation das schöne Bild, wo da eine Figur war, die so auf den Nägeln kaute, ganz nervös und in Gedanken dieses Bild von einem Blinden mit dicker Brille. Und das ist leider immer noch in vielen Köpfen in der Gesellschaft drin, dass das so eine Erkrankung eben bedeutet. Das heißt aber nicht, dass das wirklich so ist. Es ist viel mehr möglich, als man glaubt. Und ich sage immer, geht nicht, gibt's nicht. Ich komme an mein Ziel. Ich muss vielleicht einen Umweg gehen, den normalsichtige Menschen nicht gehen müssen. Sei es, dass ich ein Hilfsmittel benutze oder dass ich das Auto nicht benutzen kann oder was auch immer. Aber ich komme an mein Ziel.
Das sind schöne Botschaften. Und ich glaube auch eine super Ergänzung, dass wir neben diesen tollen 2 Vorträgen auch einfach die Sicht von Betroffenen hier mit einbeziehen können und auch von dir als Experte. Ich freue mich, dass wir mit dem ersten medizinischen Fachvortrag starten. Ich begrüße hier Professor Dr. Focke Ziemsen aus der Leiter der Augenklinik aus Leipzig mit dem Vortrag Erkrankungen der Makula, Einblicke und Möglichkeiten. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank. Sie sehen viele unterschiedliche Augen, die ich Ihnen hier als Bilder mitgebracht habe. Das ist immer eine Herausforderung und deshalb für uns auch nicht ganz einfach, weil ich weiß, hier sind schon Spezialisten und welche, die sich schon seit vielen, vielen Jahren mit ihren eigenen Augen, mit ihrer eigenen Erkrankung auskennen. Und es gibt auf der anderen Seite auch draußen im Netz, aber auch hier im Saal Menschen, die vielleicht noch relativ jung und neu mit der Problematik zu tun haben. Und deshalb versuchen wir alle am Anfang hier zusammenzubringen. Erkrankungen der Makula, Einblicke und Ausblicke. Gerade bei dem Thema, wo es hier heute drum gehen soll, um die Makula, geht es um einen hohen Anteil der Informationen. Es gibt manche Menschen, die sagen, ich habe die Makula und meinen damit die Makuladegeneration. Jeder von uns hat eine Makula, weil die Makula ist der Ortsbegriff, ist die Stelle in der Mitte, der zentrale Ort unseres Sehens, also hinten im Auge, der hintere Pol, wo das Licht drauf fällt. Und im Prinzip ist unser Sehaufbau, unsere Sehbahn gar nicht so kompliziert. Also Sehbahn wie Autobahn. Am Anfang fällt das Licht rein ins Auge, da wird es umgewandelt in elektrisches Signal, in Strom. Und dann kreuzt das einmal die Hälfte in der Mitte und wird hinten an den Hinterkopf geleitet, denn dort ist am hinteren Pol der Großhirnrinde unser Hauptareal, mit dem wir das Sehen verarbeiten. Und man weiß, dass wenn wir sehen, hat das Einfluss auch auf unser Hören, auf unser Sprechen, auf Bilder und Vorstellungen, die wir haben. Interessanterweise ist es so, dass das eine relativ große Fläche ist, die Sehrinde am hinteren Pol, dass aber natürlich da auch noch wieder nachgelagerte Zentren sind, die noch wieder Muster, Farben, andere Dinge verarbeiten, dann wird es relativ kompliziert. Aber von der Fläche her, und heute soll es ja um die Makula gehen, ist dieses zentrale Feld das Allerwichtigste. Wenn wir uns das anschauen von unserem Gesichtsfeld, also wenn Sie das Feld, was Sie jetzt vor sich sehen, unterteilen in Grad und sagen, der Winkel des Sehens in der Mitte, das sind 5 bis 10 Grad und außen, also wenn Sie ganz sind, haben Sie fast 170, 180 Grad von der Peripherie, was Sie nach außen erkennen können, dann sind diese zentralen 5 Grad in der Mitte, wo wir draufschauen, dieser rote Kreis macht hier fast die Hälfte der Fläche im Gehirn aus, weil da die hohe Informationsdichte ist, da ist das Detailsehen, da ist im Prinzip der Informationswert, wenn Sie sehen wollen, kleine Zahlen, kleine Buchstaben, das Gesicht des Gegenübers, Details, das ist alles in der Mitte. Wir sehen mit der Mitte, wir fixieren mit der Mitte unserer Netzhaut. Ganz grob ist das Auge so aufgebaut, dass wir vorne die Hilfsmittel haben. Ich hoffe, die Hornhaut-Spezialisten nehmen mir das jetzt nicht übel. Das ist quasi nur das Fenster, wo das Licht reinfällt. Das Fenster muss aber auch natürlich klar sein und geputzt sein, muss gut befeuchtet sein. Die Linse ist wichtig für die scharfe Abbildung. Damit können junge Menschen die Entfernung scharf stellen. Und dann kommen wir eben zum zentralen Nervensystem, diese Sehzellen in der Netzhaut, die dort für die Abbildung da sind. Dort haben wir Rhodopsin, das ist ein Molekül, das ist genial eigentlich konstruiert, das sich durch Licht verändert. Also da gibt es eine Konformationsänderung von diesem ganzen Konstrukt durch Licht. Da wird Cis- und Transretinal ineinander umgewandelt und das findet in diesen Sehzellen statt. Die Sehzellen stecken mit dem Kopf nach unten quasi in der Unterlage, im Boden, so ähnlich wie Radieschen oder Möhren oder Kartoffeln. Also das Licht fällt erst durch die Netzhaut durch und trifft dann auf diese Sehzellen. Wir haben für 3 unterschiedliche Farben Zapfen, also die für die Farbwahrnehmung verantwortlich sind. Dass Sie, wenn Sie sich morgens im Spiegel anschauen, bin ich heute farblich gut gekleidet und ist die Wohnung elegant eingerichtet. Dafür sind diese Farbwahrnehmungen natürlich ganz wichtig. Und wir haben außen für die Peripherie die Stäbchen, die dann vor allem entscheidend sind, wenn es dunkler wird, Dämmerung sehen, die Peripherie, wenn Sie sich nach einer Zeit an die Dunkelheit gewöhnt haben, da sind vor allem dann die Zapfen, die Stäbchen aktiv, außen. Jetzt ist es so, dass oft das Auge verglichen wird mit einer Fotokamera. Jeder trägt es heute fast mit dem Smartphone mit sich. Also noch so klein kann da eine gute Fotokamera verbaut sein. Und es gibt auch viele Parallelen. dass man quasi überlegt, ist die Netzhaut so ähnlich wie der Chip einer digitalen Fotokamera, also da, wo das Licht umgewandelt wird. Aber es gibt einen wichtigen Unterschied. Während beim Chip oder auch, Sie kennen das auch von der Photovoltaik, wo jede Zelle nebeneinander gleichmäßig angeordnet ist, da fällt das Licht drauf und wird umgewandelt dann in elektrisches Signal. Während das da ganz regelmäßig gleichmäßig angeordnet ist, ist es so, dass die Photorezeptoren in der Mitte ganz furchtbar dicht gedrängt sind. Die sind also nicht irgendwie ordentlich eins neben dem anderen ganz gleichmäßig, sondern sind ganz dicht gedrängt, so wie wenn es morgens im öffentlichen Nahverkehr in der vollgepackten U-Bahn oder im Bus ganz dicht wird. Und das unterscheidet die Mitte von der Peripherie. Wir haben in der Mitte die Fovea, das ist der medizinische Ausdruck für das Zentrum von der Makula, haben wir pro Millimeter über 200.000 dieser Sehzellen. Also sie sind furchtbar dicht gepackt und darüber kann ein gesundes Auge diese hohe Schärfe erreichen. Das wird aber ganz normal nach außen hin dann in der Dichte ganz schnell weniger. Sodass, wenn die Mitte nicht funktioniert, wenn da die Rezeptoren nicht da sind, kann das leider die Netzhaut neben der Mitte oder auch die Netzhaut ganz außen gar nicht so ausgleichen. Also wir haben diese Auflösung nur in der Mitte. Und das sieht man, die Frau Trautzettel hat mal im Prinzip abgefilmt, wie das ist, wenn man liest. Sie wissen das eigentlich alle selbst. Wir springen von Wort zu Wort, von Zeile zu Zeile. Wir fixieren. Wir haben diese Blickbewegung. Wir gucken immer da, wo wir was scharf sehen wollen, da gucken wir hin. Es gibt diese Simulationsbilder, die häufig verwendet werden, um Sehenden zu versuchen klarzumachen, wie ist das denn, wie sieht denn letzten Endes ein Betroffener mit einer Makulaerkrankung, mit einem Problem. Und da wird letzten Endes versucht, irgendwie nur einen Fleck in die Mitte zu machen, auf das Bild. Das Bild wird in der Mitte irgendwie verschwommener gemacht. Ich habe mal einen Kameramann vom Fernsehen gehabt, der hat dann mit Sprühsahne auf die Kamera einen Fleck gemacht, um das zu versuchen zu simulieren. Und ich muss Ihnen ganz klar sagen, alle diese Versuche klappen nicht. Das funktioniert nicht. Weil, wenn Sie ein Bild nehmen und machen in der Mitte einen Fleck drauf, dann wirkt es trotzdem noch so, dass neben dem Fleck ja alles scharf ist. So ist es aber nicht. Sondern wenn die Schärfe in der Mitte fehlt, wenn die Netzhautmitte, wenn die Fixation gestört ist, dann können Sie es eben nicht so gut mit der gleichen Schärfe nebendran kompensieren, sondern dann ist es einfach nicht mehr da, die Schärfe. Ein anderes Beispiel, was ich nutze, um das nicht Betroffenen klarzumachen, sind diese Leuchtreklamen beim Döner oder bei irgendeinem Schnellimbiss so mit LEDs, wo die LEDs laufen. Da ist hin und wieder mal, gerade wenn die Einrichtung in die Jahre kommt, eine LED ausgefallen. Und je mehr LEDs ausfallen, umso schlechter können Sie dann irgendwann natürlich die Schrift lesen. Also wenn die Sehzellen in der Dichte da gestört sind, dann geht das auf Kosten der Auflösung. Ich habe schon gesagt, wir messen meistens das mit so Sehzeichen, Buchstaben, Zahlen oder solchen Bögen. Das ist mit Hochkontrast. Wir wissen aber auch, dass bestimmte Netzhauterkrankungen dazu führen, dass der Sehkontrast schlechter wird. Also dass man zwar mit gutem Kontrast und guter Beleuchtung noch alles ganz gut sehen kann, dass aber wenn dann die Kontraste schlechter werden durch die Beleuchtung oder aber dass die so gewählt sind, manchmal auch durchs unwissende Umfeld, dass man dann Probleme bekommt. Und da müssen wir natürlich dran arbeiten. Wir verstehen heute immer mehr auch die nachgelagerten Verschaltungswege. Das ist ganz furchtbar kompliziert, weil von den 120 Zapfen wird das runtergeschaltet, querverschaltet, verrechnet, sodass pro Sehnerv ungefähr 1,5 Millionen Zellen dann letzten Endes die Information weiterleiten. Also da haben wir eine hohe Informationsverdichtung. Wir haben letzten Endes 120 verschiedene Ganglienzellen, die das verschalten, sodass man sagen muss, wenn da Probleme sind, haben Sie bitte auch Verständnis, dass es nicht so einfach zu reparieren ist. Geben Sie mal einem Elektriker die Aufgabe, er soll ein Kabel reparieren mit 1 Million Anschlüssen. Ja gut, der steigt vielleicht schon vorher aus, aber wir haben hier halt wirklich die kleine Fläche von der Netzhaut, aber wir haben 120 Millionen Stäbchen, 6 Millionen Zapfen und die werden runtergeschaltet auf diese 1 bis 1 Million Gang jetzt. Wenn ein Auge ein Problem hat oder schlechter sieht, ist es ganz oft so, dass das andere einfach noch weiter gut sieht. Und gerade wenn das schleichend oder allmählich ist, ist es überraschend, wie stark die Beeinträchtigung sein kann, bis jemand das überhaupt erstmal merkt. Und deshalb der ganz praktische Tipp, wenn man seine Augen überprüft und sehen will, wo stehe ich, ist es ganz wichtig, das seitengetrennt zu machen, immer ein Auge zuhalten und seitengetrennt das zu machen. Das müssen Sie für solche Erkrankungen der Makula nicht unbedingt hier mit so einem Gitternetz machen. Sie können sich auch ganz kleine Schrift oder Schrift, die Sie gerade noch lesen können, an den Kühlschrank oder die Schlafzimmertür oder sonst irgendwo hinhängen, da regelmäßig draufschauen. Dann haben Sie eine Referenz und ein Gefühl dafür, wenn ein Auge schlechter sieht. Denn Sie kennen es von der Sonnenbrille. Wenn Sie die längere Zeit aufhaben, merken Sie irgendwann nicht mehr, dass die das Bild abdunkelt. Sie merken es erst wieder dann, wenn Sie sie abnehmen, weil wir uns dran gewöhnen. Wir sind Gewohnheitsmenschen und wir wollen natürlich nicht, dass wir das Problem erst zu spät entdecken, wenn Sie schon längere Zeit schlechter sehen und unbemerkt da in unser Verderben reinfahren. Ich wiederhole das Kompliment. Sie sind ein sehr aufmerksames Publikum. Und weil Sie hier so zuhören, können Sie und auch die vielen Helfer und Mitarbeiter der ProRetina letzten Endes einen Unterschied machen. Weil wir können, bis das auch bei der Gesundheitspolitik angekommen ist, dass man die Sehforschung unterstützen muss und dass das nicht nur unter ferner Liefen läuft, neben Demenz und sonst irgendwas, sondern auch ein ganz wichtiges, relevantes Problem ist, was finanziell unterstützt werden muss, sind wir auf die Selbsthilfe angewiesen und haben wir in der Selbsthilfe einen sehr, sehr starken und verlässlichen Partner. Und deshalb möchte ich hier heute Morgen das Dank zurückgeben an ProRetina, dass Sie über so viele Jahre diese wichtige Arbeit leisten, Patienten, Betroffene zu informieren, Partner zu sein. Die erste Reaktion, wenn man ein Augenproblem hat, ist ja, man möchte wieder gesund sein. Ist ja ganz normal. Man möchte ja gar nicht zu den Kranken gehören. Und deshalb ist man natürlich am Anfang auch bei Selbsthilfe erstmal vorsichtig. Und möchte gar nicht groß irgendwie in so eine Runde gehen oder irgendwo zu anderen Betroffenen zu aktiv Kontakt aufnehmen. Das erlebe ich tagtäglich, wenn jemand das erste Mal ein Augenproblem hat. Und deshalb ist es gut, trotzdem, dass Sie da sind als Angebot. Und auch ist es gut, dass Sie hier da sind, weil Sie gehören zu den Informierten, die jetzt schon mal hoffentlich eine kleine Spur wieder etwas mehr Bescheid wissen und auch andere besser mitberaten können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Zeit für Professor Dr. Ader vom Zentrum für regenerative Therapien in Dresden mit dem Vortrag Das Auge Blindheit und Stammzellenersatz von Photorezeptoren durch Zellentransplantation. Das als Fragestellung. Vielen Dank, dass Sie da sind. Viel Spaß. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Möchte mich sehr bedanken, auch bei der ProRetina. Wir seit Jahren sind wir wirklich in engsten Austausch und das ist extrem wichtig. Ich bin kein Augenarzt, ja, ich bin Wissenschaftler, ich bin Neurobiologe eigentlich vom Hause aus und arbeite mit meinem Team an Möglichkeiten zukünftiger Art. Wir sind noch nicht da, aber zukünftig vielleicht wirklich eine Reparatur der erkrankten Netzhaut anzugehen. Und ProRetina bringt uns praktisch, da wir nicht mal in der Klinik arbeiten, diesen wichtigen Kontakt wirklich zu Betroffenen, zu Patienten. Also dieser Austausch, der von Herrn Mandani bereits so schön beschrieben wurde, es ist wirklich extrem wichtig, dass wir den haben und in diesem Austausch stehen. Ich komme vom Arbeiter am Zentrum für Zentrum für regenerative Therapien hier in Dresden. Es wurde vor 15 Jahren gegründet und Ja, wir reden über das Auge. Ich zeige dieses Bild gerne, weil das Auge oder sagen wir die Netzhaut ein Teil tatsächlich des zentralen Nervensystems ist. Wir reden hier Teil des Gehirns. Wie sie da steht, dann haben wir die altersbedingte Makuladegeneration und da passiert genau das, was schon erwähnt wurde. Genau die Zapfen in der Makula gehen zugrunde. Das heißt, es gibt sowohl diese zentrale Einschränkung, wo man teilweise dann gar nichts mehr sieht, und aber auch das periphere Sehen ist deutlich schlechter. Das ist eine sehr häufige Erkrankung, wie Sie wissen. Auf der anderen Seite sind wir interessiert in unserem Labor auch an rein genetischen Erkrankungen, die unter dem Stichwort Retinitis pigmentosa zusammengefasst werden. Und häufig sind diese, da geht es genau andersrum, da fängt es an mit einer Degeneration der peripheren Stäbchen, was zu einem Tunnelblick führt und zur Nachtblindheit. Aber leider werden auch dann die Zapfen in der Makula betroffen, was zu vollständiger Blindheit führt. Das Problem bei uns Säugetieren ist, wenn diese Fotorezeptoren einmal weg sind, sind sie für immer weg. Die kommen nicht wieder. An unserem Institut, andere Gruppen arbeiten mit kleinen Fischchen, Zebrafische. Wenn sie da das Gleiche haben, die Fotorezeptoren sterben, die wachsen nach. Ist es nicht großartig? Die können das. Ja? Wir können es nicht. Und es wird natürlich daran gearbeitet, wie kann man denn vielleicht das bei uns auch auslösen einen solchen Regenerationsprozess. Das ist auch Arbeit zum Beispiel von Michael Brandt an unserem Institut. Also wir haben das Problem, dass die Photorezeptoren nicht zurückkommen, wenn sie einmal weg sind. Und wir haben zurzeit noch keine etablierten Therapien, um die halt irgendwie zurückzubekommen. An dieser Stelle, genau hier, da komme ich dann ins Spiel oder meine Arbeitsgruppe ins Spiel, weil wir wollen diese Situation, wo Photorezeptoren nicht mehr da sind, haben wir die Frage gestellt, kann man die ersetzen, biologisch? Also es gibt, Sie haben sicher von den Retina-Chips gehört, also eine technische Lösung, die erforscht wird. Wir haben die Frage, können wir biologisch wirklich neue Fotorezeptoren wieder einbauen? Im Computer ist das ganz einfach, da drücke ich auf ein Knöpfchen. In echt sind wir da noch nicht. Bis jetzt kann man das noch nicht machen. Aber ich zeige Ihnen jetzt, wo wir an der Forschungsseite gerade stehen, ja, wie weit wir sind. Also wir haben das Problem, dass die Photorezeptoren absterben und die Idee ist eigentlich total simpel. Ja. Wir nehmen ein paar Zellen und spritzen die da rein und vielleicht wird es dann besser. Ganz einfaches Konzept, die Umsetzung unglaublich schwierig. Und ich zeige Ihnen jetzt, wieso und wo wir da stehen. Also die erste Frage ist ja, wo bekommen wir überhaupt Spender-Photorezeptoren her? Wo sollen wir die hernehmen? Ja. Kadaver vielleicht oder ganz junge Abtreibungssachen oder ganz schwieriges Thema. Und vor allem, wir brauchen ja humane Fotorezeptoren. Ja. Wir wollen ja menschliche Fotorezeptoren. Und da gibt es zwei Entwicklungen der letzten 10 bis 20 Jahren, die entscheidend wichtig waren für den Stand, wo wir jetzt sind. Und der erste Schritt war die sogenannten embryonalen Stammzellen. Haben Sie vielleicht schon mal gehört. Embryonale Stammzellen, was sind das? Die werden auch gerne als Alleskönner-Stammzellen bezeichnet. Was heißt das? Wir brauchen dafür Zellen, die aus der sogenannten Blastozyste entnommen werden. Blastozysten sind nach der Vereinigung von Eizelle und Spermium, ja, nach ein paar Teilungen, das sind ein paar hundert Zellen, ist das also eine Zellkugel, aus der kann man dann halt die sogenannte innere Zellmasse herausnehmen, in eine Zellkulturschale nehmen, bestimmtes Medium dazu tun, dann wachsen die. Die wachsen und wachsen so viel, wie sie wollen und bleiben aber eine pluripotente Stammzelle. Und dieses Wörtchen pluripotent steht dafür, dass man, wenn man die richtigen Rezepte weiß, man aus diesen Zellen alle spezifizierten, speziellen Zellen des Körpers entwickeln kann. Wir nennen es differenzieren kann. Sie können Hautzellen machen, sie können Nierenzellen machen, sie können Herzmuskelzellen machen, können wir auch Nervenzellen machen. Ja, das geht. Das kann man alles machen. Problem ist natürlich, dass die Blastozyste wird zerstört dabei. Wir reden nicht mehr besonders viel über embryonale Stammzellen. Sie sind, ähnlich wie ich ja auch, schon ein bisschen älter. Vor 20 Jahren hat man eine Riesendiskussion im Bundestag, im Deutschen Bundestag. Die sogenannten Organoide, Rise of the Organoids. Was sind Organoide? Organoide werden aus diesen pluripotenten Stammzellen gebildet, mehr oder weniger durch einen Selbstorganisationsprozess. Das heißt, wir geben so ein paar Anstöße in der Zellkulturschale, bestimmte Faktoren, und dann wachsen diese pluripotenten Stammzellen in 3D, also in Kugeln, die reflektieren das Gewebe, was man gerne haben möchte. Was heißt das für uns? Das heißt für uns, dass wir jetzt in der Zellkulturschale humane Netzhautorganoide aus pluripotenten Stammzellen wachsen lassen können. Glücklicherweise ist hier in Dresden auch Maikal. Maikal, das Originalprotokoll, wurde auch von einem Japaner entwickelt, aber es war noch nicht gut genug, wirklich, um angewendet werden zu können. Und Maikal hat sich da wirklich mal rangesetzt mit seiner Arbeitsgruppe und hat dann ein Protokoll entwickelt, um aus human induziert pluripotenten Stammzellen retinale Organoide zu machen. Ja. So sieht das aus. Das sind solche Zellklumpen praktisch, die sind aber hoch organisiert. Wie man hier sehen kann, wenn man das so durchschneidet, hier außen sehen Sie eine organisierte Schicht. Das ist humanes Netzhautgewebe. Ganz hier außen rum. Hier sind die gefärbt für bestimmte Sachen, das haben wir schon gehört, zum Beispiel die sogenannten Fotorezeptoren. Eine andere Zelle, die wichtig ist, ist die sogenannte Müller-Glia-Zelle. Und wir finden auch genau die Fotorezeptoren, von denen wir gesprochen haben. Wir haben Zapfenfotorezeptoren, hier in Magenta und Hellblau. Oder wir haben auch die Stäbchen, hier in Grün gefärbt. Also wir haben das erste Mal jetzt die Möglichkeit, humane Fotorezeptoren in der Zellkulturschale selber herzustellen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Können wir die auch benutzen für Experimente? Die Frage ist ja, wie kriegen wir denn jetzt diese Spenderfotorezeptoren in die Netzhaut? Und wie verhalten sich dann diese Spendefotorezeptoren? Und zwei Mitarbeiterinnen in meiner Arbeitsgruppe, Silvia Gasparini und Karen Tesma, haben sich dieser Frage angenommen und wollten das mal ausprobieren. Also sie haben ein Protokoll entwickelt oder eine Pipeline, wie man humane Organoide nutzt. Die werden dann wieder dissoziiert und es werden raussortiert, die Fotorezeptoren, weil die markiert sind, die Fotorezeptoren. Und dann haben sie diese genutzt für vorklinische Experimente in einem Mausmodell. Ja. Und ich erspare Ihnen diese ganzen Schritte. Das dauert alles lange, 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 bis man da so weit ist, dass man überhaupt transplantieren kann. Aber das haben sie alles hinbekommen. Das funktioniert sehr gut. Und sie hatten dann eine angereicherte Suspension von menschlichen Fotorezeptoren. Hauptsächlich Zapfen übrigens. Und das erste Mausmodell, was sie dann ausprobieren wollten, um zu sehen, was diese menschlichen Zellen in einer Maus machen, dafür haben sie ein Mausmodell gewählt, das heißt CPFL1 als Abkürzung. Das steht für in Englisch Cone Photoreceptor Function Loss. Das heißt Zapfen, Photorezeptor, Funktionsverlust. Ja? Also das ist ein Mausmodell, was die Stäbchen noch hat, aber die Zapfenfotorezeptoren sind weg. Okay? Also deshalb ist die normale Struktur, diese Schichtung der Retina, der Netzhaut, immer noch da, aber es sind keine Zapfen mehr da. Das heißt, die sind teilweise blind bei hohen Lichtintensitäten. Gut, hier nochmal der Aufbau des Fotorezeptors, Außensegment, Innensegment mit diesen Mitochondrien, Zellkörper und Synapse. Der Zellkörper ist auch in Grün gleich in meinem Bild gezeigt und in Magenta die humanen Mitochondrien. Wenn man jetzt 3 Wochen nach Transplantation guckt, haben wir folgendes Bild. Hier sind die noch vorhandenen Fotorezeptorenstäbchen des Empfängers, ja, und hier diese andere Schicht. Und darüber liegen die transplantierten Fotorezeptoren. Nicht besonders beeindruckend. Die liegen da rum. Sehen auch noch nicht besonders gestreckt aus oder wie wir sagen, polarisiert, wie auf diesem Bild hier. Aber was wir sehen, sind diese Kontaktstellen, ja, hier und hier. Da passiert irgendwas. Da gibt es Kontakt zwischen dem Empfängergewebe und den transplantierten Zellen. Wenn wir jetzt aber 10 Wochen warten, hat sich das Bild gewandelt. Ganz viele dieser humanen Zapfenfotorezeptoren sind in das Gewebe eingewandert und verdrängen die Stäbchen der Maus. Ja. Und auch hier zeigt sich jetzt langsam, dass sowas wie eine Polarisation, also eine Streckung der Zelle stattfindet. Wie man hier sieht in Magenta, das sind diese Mitochondrien, die sind jetzt auf einer Seite der Zelle und ein Fortsatz, so ähnlich wie hier, geht nach unten. Und wenn man jetzt ein halbes Jahr wartet, 26 Wochen, dann haben wir das. Das ist praktisch ein Ersatz der Mausstäbchen durch humane Zapfenfotorezeptoren, die polarisiert sind hier mit diesen Innensegmenten, die hier nach außen gerichtet sind. Also das war ein ganz großer Moment, als wir gesehen haben, das könnte wirklich funktionieren. Und das funktioniert nicht nur mit einer bestimmten Linie. Wir haben noch andere Stammzelllinien benutzt, zum Beispiel hier eine andere, wo das genauso auch funktioniert hat. Diese Integration der Photorezeptoren der Humanen und auch diese Polarisierung. Wenn man sich das jetzt ganz genau angucken will, das sind ja jetzt so Färbungen. Man will ja sehen, wie es genau aussieht. Da kann man noch ein bisschen größer in die Vergrößerung reingehen, das heißt Elektronenmikroskop, Key, und da kann man wirklich genau die Zellen sich angucken. Hier sind die noch verbliebenen Stäbchen-Fotorezeptoren der Maus. Und das alles hier ist Integration von humanen Zapfen-Fotorezeptoren. Hier sieht man jetzt auch ganz klar, dass es sich tatsächlich um Innensegmente handelt. Und wenn man noch ein bisschen genauer guckt mit der Elektronenmikroskopie, kann man sogar sehen, ja, diese Zellen formieren dieses Außensegment, was ja so entscheidend wichtig ist, dass man überhaupt ein Photorezeptor-Licht detektieren kann. Gut, auf dieser Seite sieht es halt so aus, ja, wir haben Innen- und Außensegmente. Jetzt ist die Frage, gibt es eine Verbindung tatsächlich zu der nächsten Zellgruppe, um überhaupt das Signal übertragen zu können? Synapsenformation. Und hier kann man wieder so ein Transplantat sehen in grün. Und ich habe es jetzt mal umgefärbt in weiß und alle anderen Färbungen weggelassen. Da sieht man tatsächlich, dass diese Photorezeptoren so kleine Fortsätze wachsen lassen. Die sehen sehr ähnlich aus, auch mit diesen kleinen Knubbeln hier am Ende. Da könnten Synapsen entstehen. Und auch von der Empfängerseite, da gibt es die sogenannten Bipolarzellen. Das sind die Zellen, mit denen sich Photorezeptoren verbinden müssen. Die machen das auch. Die wachsen, die lassen Fortsätze in das Transplantat hineinwachsen. Also es könnte sein, dass die sogar Verbindungen machen. Und da haben wir jetzt genauer geguckt und haben geguckt, gibt es wirklich eine Synapse? Also das ist so eine ganz spezielle Synapse, die heißt Ribbon-Synapse oder Bandsynapse im Photorezeptor. Und tatsächlich konnten wir diese Bandsynapsen auch nach Transplantation dieser Zellen finden. Da haben wir halt dieses Band mit diesen Vesikeln. Ja, also Innen-Außensegment, Synapse ist da. Für eine echte Integration und für eine echte Funktion brauchen wir noch was weiteres. Über diese Zelle habe ich bis jetzt geschwiegen. Das ist die sogenannte Müller-Glia-Zelle. Die Müller-Glia-Zelle, das ist schon seit langer Zeit bekannt, hier von Cajal, for example, 1892. Das ist eine Zelle, die praktisch alle anderen Zellen der Retina so zusammenhält, als Gruppe zusammenhält und alle so ummantelt. Und dazu gehören auch dann die Photorezeptoren. Und das haben wir uns mal angeguckt, wie die Integration wirklich ist der transplantierten Zellen. Und hier in gelb-orange sehen Sie die transplantierten Zellen. Und in weiß sind alles Fortsätze von diesen Müller-Glia-Zellen. Und Sie sehen, die sind wirklich schön eingepackt. Die sind ehrlich richtig im Gewebe drin. Und das sieht man ja auch hier in Magenta jetzt, diese Fortsätze dieser Müller-Glia-Zellen. Und in grün die transplantierten Zellen, die sind wirklich in dem Gewebe enthalten. Zusätzlich gibt es hier noch so eine Abgrenzung zu den Innen- und Außensegmenten, die sogenannte äußere limitierende Membran. Und auch diese wird gebildet von den Müller-Glia-Zellen zusammen mit den transplantierten Zellen. Also wir können wirklich sagen, diese humanen Spenderfotorezeptoren integrieren in die Netzhaut. Und die große Frage ist natürlich jetzt, funktionieren die? Ich habe jetzt nur über Morphologie, Histologie, also über das Gewebe gesprochen. Die Frage ist, können die funktionieren? Und dafür haben wir kollaboriert mit Günter Zeck in Reutlingen, jetzt ist er in Wien, und der ist ein Experte für eine bestimmte Technologie, die heißt Mikroelektroden-Array, MEA kurz. Und was ist das? Das ist ein kleiner Chip, da kann man eine Netzhaut drauflegen und dann gibt es hier ganz viele so dunkle Punkte. Das sind alles einzelne Elektroden, die elektronische Flüsse messen können. Und man kann jetzt eine Netzhaut auf diesen Chip legen und dann kann gemessen werden die Funktion der sogenannten Ganglienzellen, also die Zellen, die das Signal von der Netzhaut ins Gehirn transportieren. Das kann man messen. Und man kann also, weil man hunderte von diesen Elektroden hat, hunderte Messungen an Ganglienzellen parallel gleichzeitig ausführen. Wir messen also nicht die Funktion der Photorezeptoren direkt, sondern ob diese Photorezeptoren wirklich Signal bringen zu den Ganglienzellen. Und man kann verschiedene Lichtimpulse natürlich geben, um dann zu gucken, ob hier eine Lichtreaktion stattfindet. Und so sieht das in echt aus. In schwarz, das ist das Gewebe, transplantiert mit Zellen. Und hier, das sind verschiedene Elektroden, die dann ein Signal abgegeben haben. Und was wir gefunden haben, ist, dass in den transplantierten Bereichen der Netzhaut besonders viel Aktivität der Ganglienzellen stattfindet. Und wenn man, ich habe es am Anfang gesagt, die Stäbchen sind ja noch da von den Empfängermäusen. Wenn man das ausschaltet, das Signal dieser Stäbchen, bleibt nur noch Signal übrig an den transplantierten Zellen. Also ist der erste Hinweis, dass nicht nur die Photorezeptoren Licht empfangen können, sondern dieses auch weiterleiten über die Bipolarzellen zu den Ganglienzellen. An dieser Stelle sind wir jetzt. Ich konnte Ihnen zeigen, dass wir Organoide wachsen lassen können mit humanen Photorezeptoren. Wir können diese transplantieren, sie integrieren in das Gewebe. Sie zeigen eine Polarisation. Sie sind eingepackt in die Müller-Glia-Fortsätze. Sie haben synaptische Verbindungen und es kommt zu einer Reaktion oder funktionalen Änderung der Ganglienzellen. Das ist da, wo wir jetzt stehen. Also wir haben jetzt einen Fuß in der Tür, dass man durch eine Transplantation durch Photorezeptoren etwas erreichen kann. Wie viel, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, was diese Mäuse sehen. Es ist nur eine Funktion, das möchte ich betonen. Wir wissen noch nicht, was die sehen. Das versuchen wir jetzt rauszukriegen. Aber das ist der Teil, wo wir jetzt stehen. Also zusammenfassend, zellbasierte Ansätze zur Transplantation von Photorezeptoren werden intensiv erforscht. Wir sind natürlich nicht die einzige Gruppe auf der Welt, die das tut. Netzhautorganoide aus pluripotenten Stammzellen stellen eine Ressource für tatsächlich Photorezeptoren dar, die wir in großen Mengen herstellen können. Humane Photorezeptoren überleben und reifen nach Transplantation in Mausmodelle retinaler Degeneration. Und darauf bin ich nicht eingegangen, aber ich will es hier nochmal betonen. Das Empfängergewebe beeinflusst die Bereifung des Transplantats. Ohne diese Interaktion mit dem Empfängergewebe sind die Photorezeptoren, selbst wenn sie überleben nach Transplantation, nicht funktionsfähig. Diese Interaktion muss stattfinden. Okay. Gut, damit bin ich am Ende meines Vortrags. Sehr wissenschaftlich. Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was davon mitnehmen. Ich will mich bedanken bei meiner Arbeitsgruppe, weil das sind nämlich die Leute, die die ganze Arbeit machen und die Experimente und am Mikroskop sitzen und so weiter und so fort. Insbesondere habe ich erwähnt, Silvia Gasparini, Karen Tesma, aber auch die anderen in der Arbeitsgruppe tun das. Ich möchte das bei meinen Kollaboratoren Volker Buskamp, Olivier Giraud, Maikal Günther Zeck bedanken. Wir haben Technologieplattformen, ohne dass das nicht möglich wäre, was wir tun, weil es technologisch High-End ist. Und natürlich, ganz wichtig, Support. Wir brauchen viel Geld für diese Forschung, Art von Forschung. Wir haben die üblichen DFG-BMBF-Sachen, aber ohne Unterstützung, auch finanzieller Art, von solchen Organisationen wie die ProRetina oder zum Beispiel Foundation Fighting Blindness, könnten wir diese ganzen Experimente nicht machen. Dafür möchte ich mich äußerst deutlich hiermit bedanken, dass wir diese Arbeit machen können. Vielen Dank.
Dieser Podcast ist eine Produktion der ProRetina Deutschland e.V. Für den Inhalt und die Umsetzung ist das Podcast-Team verantwortlich. Solltet ihr Anregungen, Lob und Kritik für unser Podcast-Team haben, schreibt uns gerne per Mail an blindverstehen@pro-retina.de oder hinterlasst uns eine Nachricht bei WhatsApp unter der Nummer 0228 227 2170. Für die technische Umsetzung des Podcasts bedanken wir uns bei Christian Andres. Wer mehr über degenerative Netzhauterkrankungen erfahren möchte, schaut einfach mal unter www.pro-retina.de vorbei. Dort könnt ihr natürlich auch alle Folgen des Podcasts, die bisher erschienen sind, finden und anhören. Ihr könnt uns natürlich auch bei Spotify, iTunes und auf allen gängigen Plattformen abonnieren, damit euch keine Folge mehr entgeht. Bis demnächst, euer ProRetina Podcast-Team.
Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind Verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma Okuvision GmbH.
Die Diagnose Retinitis pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei Okuvision möchten, dass Ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die Oku-Stim-Therapie entwickelt und in klinischen Studien getestet. Erfahren Sie mehr auf unserer Website www.okuvision.de.